Ich heiße euch herzlich willkommen zu der Gaming Podcast, euer Podcast für Liebhaber der Spielekultur. Heute geht es um das Reich des Bösen. Russland genießt in Deutschland keinen guten Ruf. Der Hass ist mittlerweile so schlimm geworden, dass alles Russische schon als Affront gegen den freien Westen gesehen wird. Grund genug, dieses Land mit einem kurzen, exemplarischen Streifzug durch die russische Kulturgeschichte zu würdigen. Fjodor Dostojewski veröffentlichte im Jahr 1866 seinen 12-teiligen Fortsetzungsroman Schuld und Sühne oder Verbrechen und Strafe in besserer Übersetzung in einem der wichtigsten russischen Journale des 19. Jahrhunderts, Russki Vestnik, dem russischen Boten. Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, dass es sich bei Verbrechen und Strafe um einen der besten Romane der Weltliteratur handelt. Zum einen, weil kein anderer Schriftsteller es schafft, die Psyche seiner Figuren wirklich bis in den allerletzten Winkel so nachvollziehbar auszuleuchten, und zum anderen, weil der Roman über einen meisterhaft ausgearbeiteten Spannungsbogen verfügt. Die Geschichte handelt von Raskolnikow, einem intelligenten, aber verarmten ehemaligen Jurastudenten, der die Idee entwickelt, dass es auf der Welt außergewöhnliche Menschen gebe, denen es erlaubt sei, sich über andere zu stellen und diese sogar zu töten. Als Beispiel wird immer wieder Napoleon genannt. Als er dann selbst einen Mord begeht, erleben wir Raskolnikows inneren Konflikt zwischen Herz und Verstand, der symbolisch auch als Konflikt zwischen Russland und dem Westen gelesen werden kann. Ohnehin ist der Gegensatz zwischen orthodoxem Christentum und Aufklärung eines der zentralen Themen Dostojewskis. Friedrich Nietzsche sah in ihm seinen einzigen ernstzunehmenden philosophischen Gegenspieler. Und tatsächlich ist es philosophisch ungemein gewinnbringend, Nietzsche und Dostojewski komplementär zu lesen. 1892 hatte eines der schönsten Ballette überhaupt in Sankt Petersburg seine Uraufführung. Tschaikowskis Nussknacker, das auf dem Märchen Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann basiert. Gerade im direkten Vergleich mit seiner Vorlage offenbart der Nussknacker wunderbar die Doppelnatur der Romantik. Während E.T.A. Hoffmanns Märchen eher die düstere Seite der Romantik abbildet, steht Tschaikowskis Ballett für Abenteuer und Hoffnung. Die kleine Marie bekommt zu Weihnachten einen Nussknacker geschenkt und fällt in einen fantastischen Traum, in dem es eben jener Nussknacker mit dem bösen Mausekönig aufnehmen muss. Natürlich gewinnt der Nussknacker, natürlich verwandelt er sich in einen Prinzen und natürlich nimmt er Marie mit ins Reich der Süßigkeiten. Auf der Weltausstellung 1889 in Paris entdeckte Tschaikowski ein neuartiges Instrument, die Celesta, ein Idiophon in Form eines kleinen Harmoniums, welches reich an Obertönen ist, wurde zum ersten Mal für den legendären Tanz der Zuckerfee verwendet. Celeste bedeutet im Französischen himmlisch und wer den Tanz der Zuckerfee kennt, weiß auch warum. Jeder kennt zumindest einige Stücke aus dem Nussknacker, auch wer mit klassischer Musik sonst nichts am Hut hat. Egal ob Disney, Hollywood oder die Werbung, alle haben sie Tschaikowskis geniale Stücke verwendet. Im Jahr 1972 erschien der Science-Fiction-Film Solaris von Andrzej Tarkowski. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman des polnischen Schriftstellers Stanisław Lem. Solaris ist eines der bedeutendsten Werke des sowjetischen Kinos und kann als russisches Gegenstück zu Stanley Kubricks ebenso großartigem Science-Fiction-Film 2001 Odyssee im Weltraum aus dem Jahr 1968 gesehen werden. Solaris handelt von dem Psychologen Chris, der den Auftrag bekommt, in einer Raumstation über dem Planeten Solaris herauszufinden, ob sich dessen wissenschaftliche Erforschung noch lohnt. Bei seiner Ankunft in der Raumstation erfährt der Psychologe, dass ein Mitglied des Forschungsteams Selbstmord begangen hat und das ist erst der Anfang der merkwürdigen Ereignisse. Tarkowski nutzt das seinem Wesen nach technisch-rationale Genre der Science-Fiction und erforscht im Kontrast dazu mystische Vorstellungen über Tod und Auferstehung. Der Wissenschaftler Chris wird mit den Grenzen seiner Überzeugungen konfrontiert und erfährt die illusorische Hybris des Fortschrittsglaubens in seinem eigenen Verstand. Immer wieder sehen wir in der Raumstation Bücher, Gemälde und antike Plastiken, die Errungenschaften der Kulturgeschichte als Zeugnis menschlicher Schöpfungskraft in der Leere des Alls. Nicht Dramaturgie und Montage, sondern die poetische Verknüpfung sind der Wesenskern von Tarkowskis Cinematografie. In der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften erschuf der russische Programmierer Alexei Paschitnow im Jahr 1984 das Puzzlespiel Tetris. Inspiriert durch sein Lieblingspuzzlespiel Pentomino, man könnte sagen der physische Vorläufer von Tetris, entwickelte er auf seinem Elektronika 60 Rechner einen der populärsten Videospielklassiker aller Zeiten. Zunächst entwickelte Paschitnow das Spiel für sich selbst und verbrachte viel Zeit damit, den Prototypen zu spielen. Erst als seine Kollegen von der Akademie es auch ausprobierten und genauso gebannt waren wie er, wurde ihm bewusst, was er da geschaffen hatte. 1985 wurden Kopien des Spiels auf Diskette von Hand zu Hand weitergegeben, bis es schließlich in ganz Moskau und später in der gesamten Sowjetunion bekannt war. Gorbatschows Perestroika ermöglichte dann auch eine Vermarktung im Westen. Nintendo sicherte sich die Rechte und besiegelte damit den Niedergang des bereits stark angeschlagenen Rivalen Atari. In Tetris müssen herunterfallende Bausteine, die nach links und rechts bewegt sowie um 90 Grad gedreht werden können, so angeordnet werden, dass eine lückenlose Reihe entsteht, die dann entfernt wird. Jeder Baustein besteht aus 4 verbundenen Quadraten und es gibt 7 verschiedene Arten von Bausteinen. Bedeckt die sich immer weiter aufbauende Mauer irgendwann den gesamten Bildschirm, endet das Spiel. Von den unzähligen Umsetzungen habe ich vor allem die Gameboy-Version gespielt und geliebt. Super Mario Land und Tetris waren meine ersten eigenen Videospiele. Niemand, der dieses Meisterwerk kennt, wird jemals den ikonischen Soundtrack aus seinem Kopf bekommen. Die NES-Version enthält übrigens eine wunderschöne 8-Bit-Variante von Tschaikowskis Tanz der Zuckerfee. Der US-amerikanische Geostratege und Star-Politologe George Friedman verkündete im Jahr 2015 in seiner Rede vor dem Chicago Council, dass es das Hauptinteresse der US-Außenpolitik während des letzten Jahrhunderts war, ein Zusammenwachsen von Deutschland und Russland zu verhindern. Als deutscher Patriot bin ich für freundschaftliche Beziehungen zu allen Völkern, auch zu Russland und den USA. Aber das bedeutet nicht, dass wir den amerikanischen Overlord gegen den russischen austauschen sollten. Als Deutsche sollten wir vor allem unsere Interessen im Blick haben und es liegt weder im deutschen Interesse, einzustimmen in den Chor der Dämonisierung Russlands, noch liegt es im deutschen Interesse, die russische Perspektive ungefiltert zu übernehmen. Die multipolare Welt ist gerade dabei zu entstehen und Deutschland wird sich in ihr behaupten müssen, selbstbewusst und kooperativ. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr keinen meiner Podcasts verpassen wollt, solltet ihr nicht vergessen, mich zu abonnieren. Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.